Marilina hat heute Geburtstag und zu diesem Anlass wünschen wir ihr nicht nur das Allerbeste, sondern machen eine besonders erheiternde Folge über die Unterdrückung von Frauen, Adolf Eichmann und die gescheiterte Entnazifizierung. Uff, Happy Birthday, Marilina. Till Lindemann haben wir dafür aus dieser Folge rausgenommen. Nein, jetzt mal im Ernst. Marilina ist die zertifizierteste Süßmaus von allen und wir sind einfach nur froh, sie kennengelernt zu haben. Wenn ihr uns nicht glaubt, dann hört weiter. Gehen wir doch direkt mal rein.
Eine Etage tiefer.
Beamtenbeleidigung. Das gibt's wirklich nicht. Also es gibt einfach nur Beleidigung. Aber was halt interessant ist, bei AmtsträgerInnen, da kann es dann auch so sein, dass die Vorgesetzten, also das Amt quasi selbst, die Anklage macht. Und normalerweise müssen es halt immer die Betroffenen machen. Also immer die beleidigt wurden. Und da können das dann auch halt zum Beispiel die Polizei an sich oder so. Und es muss nicht die einzelne Person sein. Das ist der Unterschied. In Frankreich gibt es auch als Strafbestand Beamtenbeleidigung, aber in Deutschland nicht. Ich finde es interessant, dass es so ein Begriff ist.
Das heißt, wir können Beamten beleidigen?
Ja.
Okay. Ja, ja, dann ist ja perfekt. Super.
Außerdem haben wir uns ja gefragt, wie konnte es sein, dass Anne Franks Tagebuch veröffentlicht wurde? Und ich habe mal so ein bisschen reingeguckt. Und was halt das Interessante ist, ich muss auch sagen, ich schäme mich auch ein bisschen, weil natürlich kenne ich Anne Frank und ihre Geschichte, aber ich habe nie das Tagebuch gelesen. Und es ist auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich weiß so Sachen sehr unbewusst. Also es ist nicht so, ich habe mich noch nie aktiv mit Anne Frank auseinandergesetzt. Vielleicht mal in der Schule oder so, aber naja. Deswegen, vielleicht für manche Leute ist das total offensichtlich alles, aber sie wollte ein Buch daraus schreiben und es veröffentlichen. Und es war auch so, sie hat erst Tagebuch geschrieben und dann hat sie 1944 nochmal angefangen, die Einträge zu überarbeiten. Das heißt, es gibt zwar quasi auch zwei Fassungen. Und sie hat dann einer Helferin aus dem Haus die hat die dann gefunden, das Tagebuch, und hat dann erst, als sie erfahren hat, dass Anne gestorben ist, das dem Vater übergeben, was sie auch irgendwie, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel hinein, aber fand ich irgendwie süß, dass sie wirklich gewartet hat, bis sie tot ist, um es dem Vater zu geben. Und da irgendwie so, ist ja auch irgendwie so eine Art von Vertrauen, das dann nicht zu machen, falls sie doch noch leben könnte. Und der Vater meinte auch, also er kannte diese Tagebücher, hat die aber vorher nie gelesen, also das hat er ihr versprochen. Und dann erst dann, und aber eben, weil sie ein Buch daraus machen wollte. Also sie wollte, dass das veröffentlicht wird, weil dann schon so am Ende des Kriegs sich abgezeichnet hat, dass mehrere Dokumente aus der Zeit einfach veröffentlicht werden sollen als zeitgeschichtliches Dokument. Und er hat dann die Fassung, die quasi am meisten gelesen wird, hat dann der Vater kombiniert aus der ersten und der zweiten Tagebuchfassung. Also es gibt so ein paar Sachen, die er dann aus der ersten wieder reingenommen hat, Dinge, die er aber auch wieder rausgenommen hat, zum Beispiel Sachen über seine Ehe. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen hyped jetzt. Ich habe schon den Link offen, um diese beiden Fassungen zu lesen. Also ich glaube, ich bin da jetzt drin. Ich will das eigentlich jetzt sofort. Ich glaube, ich gehe später nochmal zum Bücherladen. Ich muss auch sagen, ich habe vergessen, wie jung die war. Ne? Die hat mit 13 angefangen, die ist mit 15 ermordet worden. Und der Vater hat halt gesagt, er war sich vorher gar nicht bewusst darüber, wie tief seine Anne, so ungefähr hat das formuliert, war in ihrer Gedankenwelt, also wie wenig sie dann doch Kind war und dass sie auch so Dinge wie Sexualität und sowas geschildert hat. Und das finde ich immer total spannend, weil ich total leicht da reinfalle zu denken, dass Menschen, die früher gelebt haben, nicht so menschlich waren, wie wir es so heute sind. Ich denke immer, da ging es ja nur ums Überleben und die hatten so viel weniger Persönlichkeit, die mussten sich viel mehr der Gesellschaft unterordnen. Und das ist ja alles Bullshit. Die hatten alle natürlich totales Innenleben. Aber dadurch, dass es halt so durch historische Ereignisse überschattet wird, verständlicherweise, geht es bei mir immer so ein bisschen unter. Und da habe ich jetzt, Lust, mich da hineinzuversetzen, wie sich ein 13-jähriges jüdisches verfolgtes Mädchen im Nationalsozialismus, im Faschismus gefühlt haben muss. Und wie sich es generell gefühlt haben muss in dieser Zeit einfach, die halt anders war.
Wie spannend wäre jetzt eine Fortsetzung? So das Tagebuch Teil 2, jetzt wird geheiratet, nur mit den Geschichten von der Ehe des Vaters. Oh. Wenn der das da unbedingt raushalten wollte.
Also der Vater ist mittlerweile natürlich gestorben, ne?
Ja, aber veröffentlichen kann man es
ja. Ja, das stimmt.
Also er hat es jetzt vernichtet.
Aber nee, also.
Was ich getan hätte.
Nee, in diesen, das, was ich mir jetzt kaufen will, sind ja quasi die Version 1 und 2 von Anne. Mhm. Und da müsste alles drin sein, soweit ich das verstanden habe. Also okay. Die Dokumente wurden, die sind noch erhalten geblieben. Die wurden nur nicht in dieser offiziellen Version, die der Vater kuratiert hat, veröffentlicht.
Ich finde ja immer direkt, wenn solche Geschichten so einen schönen Twist haben, wie dass sie sagt, der Vater soll das vorher nicht gelesen haben und es war irgendwie die Nachbarin involviert, die das dann übergeben hat und so, da klingelt bei mir direkt immer so eine Urban-Myth-Glocke, ob das wirklich so romantisch passiert ist oder ob man sich das nicht irgendwie so ein bisschen dazu gedichtet hat, damit die Geschichte dazu
also es ist auf jeden Fall
einen Schwung krasser wird.
Zumindest hat es der Vater so verkauft. Also ich habe vorhin ein Interview mit ihm noch gesehen, in dem er das gesagt hat. Also der hat sehr wenig Interviews gegeben. Aber es kann natürlich auch sein, dass er sich selbst besser darstellen wollte. Das ist ja absolut nicht auszuschließen. Und ja, ich habe das vorher nie gelesen. Ja, ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, wie es immer ist.
Es ist ja, ich habe es ja schon angekündigt, seit letzter Woche ist Sommer. Das heißt für mich, Arme frei, Tanktops, Tattoos zeigen. Also ich habe mich auf jeden Fall in der Außenwelt befunden, bei 26 Grad. Entsprechend hatte ich einen Tanktop an und wichtige Zusatzinformationen dazu. Ich habe einen sehr tätowierten Arm. Ich habe einen wenig tätowierten Arm und einen sehr tätowierten Arm. Mhm. Aus Gründen, über die ich nicht sprechen kann, befand ich mich da an einer Art Drehort und zwei ältere Männer sind zu uns gekommen und wollten mehr darüber wissen, was wir hier gerade machen. Und das konnten wir denen natürlich nicht erzählen, aber also dementsprechend waren wir gezwungenermaßen in so einer kleinen Unterhaltung mit denen, in der wir die irgendwie so ein bisschen vom Thema weglenken mussten.
Schon mal unangenehm.
Und, warte mal kurz. Waren die zwei Männer dir bekannt oder einfach random Boys?
Random Männer, die da hingekommen sind und mehr Informationen haben wollten, was wir hier gerade machen.
Ah, beruflich. Okay, gut. Also genau. Das heißt, da ist ein Dreh. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Mhm.
Da ist ein Dreh, die wollten mehr dazu wissen, wir haben nichts gesagt. Wir wollten sie da einfach weghaben. Mhm. Einer der Männer kam dann plötzlich viel zu nah auf mich zu, also wirklich viel zu nah und bedächtlich nah an meinen sehr tätowierten Arm und hat dann allen Ernstes gesagt, haben sie sich beim Ölwechsel eingesaut. Haha.
Was für ein Schuft. Nein, also ich habe die Geschichte schon mal gehört, aber es fuckt mich wirklich ab. Also erstmal an alle so Männer schockiert. Da draußen. Redet einfach nicht über die Körper von Frauen. Lasst es einfach.
Redet einfach nicht über die Körper von irgendwem.
Nee, genau.
Auch.
Aber vor allem auch nicht von jungen Frauen. Also, Entschuldigung. Und dann auch so einen dummen Kommentar. Was soll das?
Das habe ich ja noch nie gehört.
Ich auch nicht. Und ich habe schon viel gehört.
Beim Ölwechsel eingesaut. Das ist ja, also ist metaphorisch auf irgendeine Art neu.
Es ist Kafkaesk. Er hat ein Bild gefunden.
Genau. So kann man es sagen.
Er ist der neue Kafka.
Boah, ist ja ekelhaft. Was hast du gesagt?
Ich war völlig perplex und habe es nur weggelacht. Was mich auch ein bisschen gestört hat, weil ich natürlich gerne entgegnet hätte, was er für ein Schuft ist. Aber das ist mir in der Sekunde leider nicht eingefallen.
Ich finde mich häufig auch in solchen Situationen, wo ich denke, ich habe da eine ganz, ganz klare Meinung zu und ich würde jetzt dieser fremden Person oder auch bekannten Person, die einfach eine scheiß Meinung hat, einfach jetzt sagen, Alter, das ist eine richtig dumme Aussage. Denk da nochmal drüber nach. Ich finde das überhaupt gar nicht so. Aber so oft sage ich einfach gar nichts.
Jetzt. Linker Extremismus, ja, das ist unser Problem. Du hast vollkommen recht.
Ja, genau. Nazis sind gar kein Problem. Das ist auch wirklich, also von denen geht gar keine Gefahr aus. Die muss man einfach bequatschen so.
Der letzte Weltkrieg ist ja schon ein paar Jahrzehnte her.
Eben, das ist ja auch die Generation vor uns und unsere Großeltern hatten damit überhaupt gar nichts zu tun. Die leben alle noch, naja.
Boah, mir wurde ein Video bei YouTube, ich habe was aus dem Internet.
Ich habe was aus dem Internet.
Stopp. Wow.
Das war ein sehr lustiger Übergang.
Aber ich habe was aus dem Internet von 1956, als es noch kein Internet gab. Und zwar so ein Fernsehbeitrag. Da wurden bei einem Fernsehinterview wurden SchülerInnen interviewt. Ich glaube, es war 1956. Ich versuche es für das Begleitmaterial noch mal rauszusuchen. Und die wurden dann gefragt, was sie davon halten, was sie davon wissen. Was wissen sie über Hitler? Und es war natürlich absolute Katastrophe. Also es war der Klassiker von, der hat Autobahnen gebaut, der hat Arbeitslosen Jobs gegeben. Oder dann vielleicht so was wie, Ja, und dann ist er aber halt verrückt geworden. Und er hat den Deutschen ganz viel versprochen, das konnte er nicht halten. Aber es war so krass, wie du gemerkt hast, dass sie natürlich von den Menschen erzogen wurden, die halt genau daran beteiligt sind, die genau MittäterInnen waren, dieses fucking Systems, also sowohl Eltern als auch LehrerInnen. Und wirklich, die so keine Ahnung hatten, was da passiert ist. Die konnten auch, wenn sie gefragt wurden, wie viele Menschen ermordet wurden, waren die so, ja, ich glaube so 30.000. Also was ja wirklich so krass weit weg ist. Ich finde es auch okay, wenn du vielleicht die genaue Millionenzahl nicht kennst, aber es,
Ist halt eine Millionenzahl.
Es ist eine, ja.
Ein halbes Dutzend Millionen.
Das war sehr kompliziert. Das ist
vielleicht ein bisschen verkopft, ja.
Das ist eine Matheaufgabe.
Es war auf jeden Fall, es war schlimm, also, weil ich habe auch das Gefühl, das ist was, das wurde bei uns im Geschichtsunterricht auch thematisiert, dass die Entnazifizierung, ich würde mal sagen, sie haben es so dargestellt, gedauert hat. Ich würde sagen, noch nicht beendet ist.
Noch nie passiert ist.
Ja, aber im Vergleich dazu denkst du dir schon, es ist viel passiert. Also das dann nochmal so zu sehen, wie diese Kinder, also halt wirklich auch Kinder, das so sagen und einfach überhaupt nicht das Problem sehen, das war heftig. Ich weiß nicht mehr, wie ich darauf jetzt kam, ehrlich gesagt.
Ja, wir reden die ganze Folge schon über Nazis, also es ist nicht so weit hergeholt.
Stichwort Nazis.
Ja.
Oh, ich habe noch einen anderen. Ich, Leute, es kommt zu was, was ich nie gedacht hätte, dass es passieren wird, aber ich muss heute die Prinzen verteidigen. Trainer Fact-Check.
Fact-Check Hannah.
Es tut mir jetzt schon leid, also weil ich muss wirklich sagen, ich hasse die Musik, ich kann es nicht leiden. Ich mag auch generell A Cappella nicht, weil dann sind da so viele Mundgeräusche drin, da kriege ich die Krise. Aber darum aber soll es nicht gehen.
Podcast.
Nee, aber da sind dann da kribbelt es mich im ganzen Körper. Und zwar haben wir über die Zeile geredet, jederzeit für Krieg bereit. Und ich muss sie, wie gesagt, jetzt leider ein bisschen verteidigen, weil es ist schon sehr eindeutig, dass dieser Text kritisch gemeint ist. Ich kann ja mal die paar Zeilen vorher zitieren. Wir sind besonders gut im auf die Fresse hauen. Auch im Feuerlegen kann man uns vertrauen. Wir stehen auf Ordnung und Sauberkeit. Wir sind jederzeit für den Krieg bereit. Schönen Gruß an die Welt, seht es endlich ein. Und das ist ja das, das Deutschlandlied. Und danach kommt auch noch, wir können stolz auf Deutschland sein. Und dann kommt Schwein, Schwein, Schwein. Schwein, Schwein, Schwein.
Auch Kafka ein bisschen.
Ist immer gut, auch Lieder nachzusprechen. Funktioniert ja. Einfach. Und sie haben sich auch dazu geäußert, als das Lied rausgekommen ist und haben auch schon gesagt, dass es eine kontroverse Zustandsbeschreibung des Landes sein soll. Also es ist kritisch über das Land gemeint, ohne dass sie aber mit erhobenem Zeigefinger und Moralkeule ankommen wollen. Und Sebastian Krumbiegel tatsächlich auch sehr viel antirassistisch engagiert. Natürlich ist eine andere Frage, ob das jetzt gelungen ist, dieser Text oder nicht. Aber es lässt sich festhalten, dass zumindest die Intentionen Kritik waren. Also es ging um Kritik an Deutschland. Das soll ich hier nochmal festlegen, dass jetzt Leute denken, die Prinzen sind Nazis. Soweit können wir nicht.
Genau, also ich finde das immer ein bisschen komplizierter halt zu entscheiden. Vor allem, wenn dann aber halt genau diese Lieder von genau diesen Menschen, die das halt ernst nehmen, benutzt werden und dann halt auf Demos oder keine Ahnung was gespielt werden oder es ist dann halt einfach ein, es treibt ja diese Identität von jetzt zum Beispiel Leuten, die Deutschland lieben, ist so ein Lied natürlich trotzdem förderlich, oder? Also so, wenn du jetzt sagst, das alles ist Deutschland, bla bla.
Wird das so verwendet, das Lied?
Das ist halt die Frage. Aber da wird dann ja so die Metaebene wird vielleicht oft einfach gar nicht gecheckt und auch wenn die Prinzen das halt gut gemeint haben, das ist halt ein lustiges Lied, ist ja auch schon ein bisschen her und sowas, ist ja, hat sich wahrscheinlich auch alles so ein bisschen verändert, aber dann müsste man, glaube ich, spätestens an dem Punkt, an dem es einmal im falschen Kontext benutzt wird, bevor halt sowas passiert wie bei irgendwie Fred Perry oder so, dass halt Nazis deine Sachen tragen, dann musst du halt dein Logo ändern. Oder Flair, pass auf, Flair.
Ich habe auch die ganze Zeit an Flair gedacht.
Was ist mit Flair?
Wobei ich auch nicht weiß, ob Flair jemals eine gute Intention in dem Song hatte.
Flair hatte noch nie eine gute Intention bei irgendetwas.
Irgendwas.
Bei dem Song Die Neue Deutsche Welle 2005. Das ist schwarz, rot, gold, hart mit Stolz. Man sieht's mir nicht an, doch glaub mir, meine Mom ist deutsch. Der Star der Hitlist, guck, wie es der Deutsche macht. Die Nationalhymne kommt heute mit Schlagzeug, mit Bass. Hier kommt Die Neue Deutsche Welle, schwarz, rot, gold mit Stolz. Hart mit Schwarz, das ist schwarz, rot, gold, hart mit Stolz. Und die AfD Wuppertal hat das halt benutzt in einem Posting und hört das Lied halt auch so. Und da ist Flair halt einfach bei Twitter, hat halt gesagt, ich möchte, also er distanziert sich davon und will mit diesen Spinnern nichts zu tun haben und wird jetzt den Song einfach nicht mehr live spielen. Flair, dieser Mann ist hochproblematisch, aber er distanziert sich von rechten Leuten, indem er halt es da nicht mehr spielt. Mehr kann er wahrscheinlich nicht machen, er kann den Song irgendwie runternehmen. Aber wenn es so ein Anzeichen davon gibt, dass es von der falschen Gruppe gehört wird, dann muss man halt handeln.
Sonst als
aber es ist auch nur jetzt eine kleine Diskussion.
Ja, also. Und sonst als Tipp in so Metatexte vielleicht einfach nochmal eine Zeile einbauen, die es klar macht.
Anders ist es, finde ich, bei so Emojis, die halt von rechten Leuten auch gekapert wurden, was man oft einfach nicht weiß. Und wenn man es dann aber checkt und man sieht es, dann ist plötzlich so, okay, klar. So das gelbe, das blaue Herz zum Beispiel wurde von der AfD einfach quasi genommen. Mhm. Wenn du dann immer darauf achtest, in irgendwelche Profile bei TikTok oder so, wenn die Leute bei mir kommentieren, die was Kritisches zu sagen haben, ja, das sieht man schon einige von diesen Emojis. Und zum Beispiel ist da jetzt auch relativ neu die Kiwi. Und ich kann nicht so,
die Kiwi.
Die wird von transfeindlichen Menschen immer irgendwie in den Namen jetzt gepackt, weil bei irgendeinem Vortrag, ich glaube, es war in Berlin, hat eine auch transfeindliche Person einen Vortrag halten wollen über halt Zweigeschlechtlichkeit. Und der wurde abgesagt und wurde dann irgendwie auf YouTube hochgeladen. Und da hat sie dann darin gesprochen, dass Kiwi halt ein gutes Beispiel dafür ist, dass es zwei Geschlechter gibt, weil eine Kiwi halt zwei Geschlechter hat, irgendwie so.
Ich glaube, die Kiwi ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir keine Kiwis sind.
Das ist unsere Natur. Ich finde, wir sollten uns häufiger mit Kiwis vergleichen.
Auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, wir sprechen wie Kiwis, wir bauen unsere Häuser wie Kiwis. Es ist
wir haben auch
eindeutig
die gleichen Ohren wie Kiwis, auf jeden, das sieht ja, man immer relativ schnell.
Ja. Ich wette, dann Kiwis müssen auch mal nach so einem anstrengenden Arbeitstag, wollen die auch einfach nur noch aufs Sofa und irgendwas gucken.
Heiße Dusche und dann Temptation Island anmachen. Ja.
Achtet mal drauf. Es gibt so einen ganz guten TikTok-Kanal, der heißt Keine Erinnerungskultur, glaube ich. Die spricht auch ganz viel über so rechte Symbole und halt die gekreuzten Schwerter und sowas. Ist ganz interessant. Ich finde das, also bei, ich habe dazu ja schon mal ein paar Videos gemacht, aber halt eher lustig, dass Emojis halt wirklich mehr als Netzkultur sind. Also es ist halt wirklich, das sind ja die Symbole unserer Zeit und die werden ja quasi immer wieder erneuert. Und je nachdem, welche gesellschaftliche Gruppe du dich irgendwie zugehörig fühlst, benutzt du ja auch die Emojis. Man sieht ja sogar in den Generationen Unterschiede, dass halt der Tränenlach-Smiley, der lacht, der wird ja eigentlich von der Gen Z gar nicht mehr verwendet. Und ich finde das eigentlich relativ schlimm, weil der war ja, also ich habe den vor 5 Jahren habe ich den noch benutzt. Und jetzt benutzt man aber den Heulen-Smiley als Lachen. Also irgendwie ist es so, es ändert sich so. Es gab eine Zeit, ganz am Anfang, als ich mit TikTok angefangen habe, da haben ganz viele Leute unter meinen Videos kommentiert, einfach einen Tisch oder einen Stuhl. Nee, ich glaube, es war ein Stuhl. Nee, oder ein Tisch. Auf jeden Fall habe ich das nicht verstanden und ich musste dann halt googeln und das war so eine Art, ich falle vom Stuhl lachen.
Also das ist, wow, da steckt viel drin.
Und das zeigt einen Spiegel der Gesellschaft.
Das stimmt.
Kann man nichts anderes sagen. Finde ich interessant.
Leute, okay, auch die Emojis hassen, nerven mich.
Wobei, ich finde, es zeugt von kommunikativer Stärke.
Ja.
Es ist Stärke, ja. Kommunikativer Stärke, wenn du es schaffst, ohne Emojis zu schreiben und trotzdem die Emotionen ankommen.
Ja, das also, stimmt, da aber es ist halt ein gutes, einfaches Tool und es ist halt einfach mit einem Blick erkennbar.
Eigentlich ist ja auch dieses Schreiben, was man mit Emojis macht, kein Schreiben, sondern ein Reden miteinander. Also das sind ja Unterhaltungen, genau, die man sonst face-to-face geführt hätte, bei denen man Emotionen hätte zeigen können. Darum, glaube ich, ist der Unterschied, dass du entweder schreibst und das gerade als Gespräch, als Reden, als Kommunikation meinst, oder du schreibst und das ist ein Text.
Also hast du die nonverbalen Kommunikationsmöglichkeiten.
Wie sind wir da gelandet?
Ich weiß auch nicht.
Ist aber noch ich irgendwas offen? Hannah,
ja,
hast du noch Fakten?
Was. Ich habe noch was.
Sind wir noch in irgendeiner Kategorie?
Wir sind eigentlich noch im Fact-Check.
Continuity, Kira, ist hier.
Sehr gut, danke.
Okay.
Wir haben uns das letzte Mal gefragt, wann genau jetzt Ehefrauen das Recht dazu bekommen haben, zum Beispiel ein eigenes Konto eröffnen. Und das war am 1. Juli gestern vor, ich kann nicht rechnen, aber am 1.
Juli.
Ach, fuck. In 29 Tagen. Du hast absolut recht. Danke für den Fact-Check vom Fact-Check.
Gerne.
Am 1. Juli 1958 trat das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts in Kraft. Und da durften dann Ehefrauen, also vorher durften Ehefrauen nur mit Zustimmung ihres Ehemanns ein Konto öffnen oder eine Erwerbsarbeit aufnehmen. Und, was ich besonders krass finde, die Männer durften den Frauen sogar den Schlüssel zur Wohnung abnehmen.
Boah.
Zur eigenen Wohnung konnten die denen den Schlüssel krass. Wegnehmen. Was ist das denn? Also alles total krass. Ja, 1958, noch nicht so lange her.
Perfekt.
Stichwort Juli. Folgende Sache, folgender Fakt. Und ich bin langsam wirklich stinksauer. Der Juno, wie Weirdos ja zum Juni sagen.
Mhm.
Es sind ja ganz besondere Leute, die Juno sagen. Ne? Das sind die gleichen Leute. Mein Geschichtslehrer war so jemand, der hat gesagt Juno. Und der hat zu Queen Elizabeth auch, gesagt, die Queen Lisbeth.
Aber ganz ehrlich, das sind einfach Boomer. Also das ist wirklich, da ist ein Kreis, Venn-Diagramm. Und da drinne ist 99% Boomer. Es ist schwer, sowas zu erklären, aber ihr wisst, was ich meine, oder?
Ja, wenn, es ist das Juno-Konstrukt.
Die sagen auch Lisbeth, zwei.
Genau, die sagen
und
auch
die,
zwei.
Und wenn die Buchstaben...
Zwei muss ich verteidigen.
Ich hasse zwei.
Zwei sage ich, wenn ich meine Telefonnummer irgendwo durchgebe oder irgendwelche Zahlen übermitteln muss. Dann sage ich aber sowas von zwei.
Du
aber
musst das jetzt aufpassen hier mit privaten Infos. Jetzt wissen die Leute schon mal, dass eine zwei in deiner Telefonnummer ist.
Nee, eine
nein,
zwei.
Da, ist eine zwei.
Nicht mit der 3 verwendet.
Oder die, wenn die buchstabieren, machen sie auch dieses mit den Vornamen.
Boomer. Als ich ja beim telefonischen Kundenservice im Spiegel gearbeitet habe, habe ich ja sehr viel mit solchen Menschen zu tun gehabt. Boomern. Und ich habe das so gehasst, wenn die Leute angefangen haben, dieses dumme Alphabet zu benutzen. Ich habe nichts verstanden einfach. Ich kann so schnell nicht denken.
Ja, vor allem denkt euch einfach andere Wörter mal aus. Also, weil wir kennen ja alle viele Wörter. Wir können ja auch sagen, A wie Apfel.
Mhm. Irgendwie ein bisschen einfacher, ein bisschen griffiger.
Mehr Obst vielleicht. Auch die Kiwi mal wieder
stimmt,
aus ihrer rechten Ecke rausholen. Einfach nur Obst nutzen.
C wie Cherry.
K wie Kiwi, I wie Iwi, W wie
Wie. Genau.
Wie.
Wie. Und da geht's schon los. Aber Leute, der Juno.
Ja, Juno, sorry.
Der verdammte Juno, was meiner Meinung nach kein Wort ist, steht im Duden.
Nee!
Und das ist jetzt nämlich ein Appell. Bis jetzt war's Spaß, ne? All fun and games, wir haben da ein paar DMs geschrieben und alle die gleiche automatisierte Antwort bekommen.
Ihr habt Tetrapack nicht, aber Juno?
Really?
Aber
ich finde, die Aktion muss zu einer neuen Größe aufgehen. Wir müssen doch irgendwie an den Duden rankommen. Juno raus, Umstiegszeit rein.
Ich habe einfach gerade nachgeguckt. Es ist ja tatsächlich, ich dachte halt, es wäre vielleicht einfach der Planet oder die Göttin. Aber
nein.
Es ist einfach auch. Wirklich aus Gründen der Deutlichkeit gesprochene Form von Juni. Ihr dummen Wichser.
So, endlich sagt es mal jemand. Umstiegszeit. Aus Gründen der Deutlichkeit muss das in den Duden. Da gibt es doch Verwechslungsgefahr.
Ich bin wütend.
Was gibt es denn noch so für aus Gründen der Deutlichkeit gesprochenen Formen? Das finde ich nämlich eine interessante Kategorie.
Oh ja, eine Germanistik-Kategorie.
Juli gibt es auch. Oh, was
nein! Oh, das geht so weit. Okay, mal ganz kurz. Nazis regen sich übers Gendern auf und dass das die deutsche Sprache kaputt macht, aber Juno und Juli in den Duden schreiben ist okay.
Ihr seid so heuchlerische, dumme. Wow, okay.
Ihr Kiwis.
Wirklich.
Ich bin auch enttäuscht.
Duden, wir waren mal Freunde. Eigentlich nie. Ich schreibe immer alles klein. Alles, was ich verkörpere, ist gegen eure Arbeit. Aber trotzdem.
Das stimmt. Ich habe mal Kommasetzung geliebt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch auf irgendwas vertrauen kann. Punkt.
Ich habe die Ehre, euch endlich mal wieder eine Sprachnachricht abspielen zu dürfen.
Juhu!
Es kam das letzte Mal im Podcast die Frage auf, was die Tätigkeit des Eichens im Sinne einer amtlichen Vermessung zu tun haben könnte mit dem Nachnamen von Adolf Eichmann, dem alten Nazi. Und es freut mich, euch mitteilen zu dürfen, dass der Begriff des Eichens sehr viel älter ist als Eichmann. Der Begriff geht zurück bis ins 14. Jahrhundert, kommt ursprünglich von dem lateinischen Wort equare, für gleichsetzen, und war damals schon eine wichtige Tätigkeit. Da gab es amtliche Eicher, wie zum Beispiel den Weinvisierer, der dann mit so einer Stange in ein Weinfass reingeragt hat, um darüber festzustellen, wie viel Eimer Wein wohl aus diesem Fass gewonnen werden können. Und darüber wurde dann der Preis für das Weinfass festgesetzt, zu einer Zeit, als es noch keine genormten Weinfässer gab. Also ein wichtiger Berufsstand, und es ist natürlich durchaus möglich, dass der Nachname von Eichmann auf diesen Beruf zurückgeht. Kann aber natürlich auch sein, dass er einfach aus einer Familie stammt, die nahe an Eichen gewohnt hat. Kann ich selber nicht sagen, weiß ich nicht.
Mal wieder eine fantastische Sprachnachricht von Dr. Jens Völl. Und übrigens seit letztem Monat, das Buch ist verkaufbar. Es ist öffentlich, das Buch.
Man kann es kaufen.
Ja.
Völlig nötiges
Wissen. Und gibt es auch auf Spotify, falls ihr lieber weiterhören möchtet.
Okay, sehr interessant. Unser Außenkorrespondent für Wissenschaft. Ich finde, das klingt wie so ein Fakt, den man in so einer Wissen macht A-Matz ganz toll erklären könnte.
Oh ja. Aber danke, Jens.
Also es war sehr spannend erzählt. Mhm. Ich konnte richtig gut folgen. Und es ist ja trotzdem immer noch einfach nur Fakten. Also ich bin begeistert, Jens. Danke, danke, danke.
Ich muss gerade brandaktuell, ich habe es heute Morgen vor der Aufnahme gemacht, eine Playlist zusammenstellen. Und es ist eine ganz besondere Playlist, weil es ist eine Playlist für einen 60. Geburtstag. Und das ist eine Aufgabe. Ja. Leute, das ist eine Aufgabe. Ich habe mich in eine Spotify-Recherche begeben, die aber vom Allerfeinsten war. Weil was hören denn Leute, die 60 Jahre alt sind?
Ich hoffe, dass der pur Party-Hitmix.
So, pur ist drin. Ja. Kann ich dich beruhigen? Es ist viel Aber drin. Sehr es gut. Ist aber auch Schlager drin.
Naja, aber ist
ich
auch fast
da wirklich
Schlager.
Eine Playlist zusammengebastelt, bei der mir dann am Ende aufgefallen ist, das ist eigentlich, ich habe eine Gleichung aufgestellt. 60. Geburtstag ist gleich das, was im Radio läuft, minus Charts plus Wolfgang Petri. Also falls ihr mal so eine Playlist zusammenstellen müsst, einfach haltet euch Gleichung. Einfach an diese Gleichung. Das ist noch ein kleiner Tipp von mir.
Oh, 60. Geburtstage sind schon auch geil. Am liebsten würde ich mitkommen, ehrlich gesagt. Also ganz,
gerne einfach
das
mitkommen.
Klingt ganz doll nach Spaß. Aber ich habe dieses Jahr, werde ich auch einen 60. Geburtstag miterleben. Ist schon krass, dass die jetzt alle 60 werden.
Ich finde es auch gruselig.
Mhm. Ich habe halt, einmal stand ich an der Bushaltestelle, bin ich zur Schule gefahren und da waren so ein paar ältere Mädchen, die haben so darüber gesprochen, ja, und mein Vater wird jetzt ja 50. Und ich war so, oh mein Gott, wie alt ist das denn? Ich war halt so 9 oder so. Meine Eltern waren halt noch lange nicht 50 so und jetzt werden die einfach alle 60. Das ist schon... Ja gut, apropos Songs.
Ja.
Also um noch eine weitere Playlist zu zitieren, es ist gerade Volume 2 der Söder-Songs rausgekommen. Markus Söder hat eine Spotify-Playlist, auf die er seine liebsten Songs draufpackt. Und Song Nummer 1 ist Valerie von Amy Winehouse.
Nee, ich finde, der hat es nicht verdient, Amy Winehouse zu hören.
Aber es ist wirklich, also spannend to say the least.
Wie heißt die? Söder?
Die heißt Söder-Songs. Hashtag Söder-Songs. Nicht reinhören, hört in Fahrstuhlmusik rein.
Ja. Ja. Ich würde gerne Treat the New Guy Right von Silkworm auf die Liste setzen.
Ich würde eins meiner Lieblingslieder und es ist ein bisschen Guilty Pleasure auch auf eine Art, weil ich weiß noch nicht genau, wie ich zu Danger Dan stehe. Ah. Aber eine gute Nachricht.
Okay, haben wir ein Ende?
Achso, ja, die Musik nee, es muss noch irgendwer einfach draufklicken, oder?
Folgt uns, wo man uns so folgen kann.
Aktiviert die Glocke.
Sehr gut.
Wir haben übrigens ein paar Nachrichten dazu bekommen. Es geht vor allem jetzt an dich, Kira, wo der 1 Liter Durstlöscher zu finden ist.
Habe ich alle zur Kenntnis genommen. Ich werde noch versuchen, ihn zu ergattern.
Sehr gut.
Vielleicht nehme ich den auch einfach auf die Republika mit, dass man direkt ein kleines Live-Experiment machen kann, ob das wirklich
okay,
ein
also
Liter ist. Muss
auch
aber auch sagen, ihr habt mir alle konträre Hinweise gegeben. Also eigentlich bin ich genauso schlau wie vorher auch. Ich glaube, es wurde gefühlt jeder Supermarkt genannt.
Wir fahren dahin.
Wir sind nächste Woche in Berlin. Wenn es in Berlin, ach nee, fuck. Wenn die Folge veröffentlicht ist,
also wenn wir das in Berlin nicht finden, dann finden wir das nirgendwo.
Das stimmt.
Das Ding.